Es klingt wie ein Märchen, ist aber wahr. Eine Blume hat ein ganzes Land verzaubert. So sehr verzaubert, dass die Holländer ihre Raison für ein paar Jahre über Bord warfen. Niemals davor oder danach hat eine Blume einen derart grandiosen Auftritt hingelegt, die Tulpe. Die Holländer, damals dank ihrer Kolonien das reichste Volk der Welt, verfielen kollektiv der Tulpenmanie. Eine spezielle Tulpenzüchtung soll sogar den Wert von mehreren Häusern an den Amsterdamer Grachten erreicht haben. Aber warum spielte sich dieses Märchen gerade in den Niederlanden ab? Und warum war ausgerechnet diese Blume die Hauptdarstellerin? Ogier Gillet de Busbecq, Gesandter des österreichischen Habsburgerreichs, ließ bald nach seiner Ankunft in Konstantinopel im Jahr 1554 eine Sendung Blumenzwiebeln nach Westen verschiffen und ist damit jener Mann, der die Tulpe nach Europa brachte, schreibt Michael Pollan in seinem Buch Botanik der Begierde.
Als Busbecq seine erste Ladung verschickte, verfügte die Tulpe im Osten bereits über einen festen Kultkreis von Bewunderern, die ein gutes Stück ihrer ursprünglichen Erscheinungsform in der Wildnis fortentwickelt hatten. Dort präsentierte sie sich für gewöhnlich als hübsches, munteres Blümchen mit offenem Antlitz inmitten von 6 sternförmig angeordneten Blütenblättern, deren Boden häufig ein auffällig kontrastierender Farbklecks zierte. Die Wandlungsfähigkeit der Tulpe galt als Zeichen, dass der Natur an jener Blume besonders gelegen war.
Tatsächlich erfolgte für Jahrmillionen hinweg eine natürliche Selektion der Tulpe. Kräftige Farben, perfekte Symmetrie, dezenter Duft. All das wurde, bevor die Türken Hand anlegten, von den Bienen besorgt. Die Holländer waren ganz wild auf diese für sie neue Blume. Sie schmückten ihre kleinen Vorgärten damit und der Preis von Tulpenzwiebeln stieg rasch, erklärt Jeffrey Underhill, Wirtschaftsprofessor an der Universität Amsterdam.
Man investierte in besondere Sorten von Tulpen, in solche, die einen kleinen Knick in den Blütenblättern hatten und in allen möglichen ausgefallenen Varianten. Je mehr Geld in den Markt floss, desto teurer wurden die Tulpen. Irgendwann war eine Tulpenzwiebel so teuer wie 3 Mietshäuser an den Amsterdamer Grachten. Das ist ziemlich teuer für eine kleine Zwiebel. Irgendwann haben die Menschen verstanden, dass eine Tulpenzwiebel nicht so viel wert sein kann. Und nachdem sie zuerst den Markt gestürmt hatten, flüchteten sie nun. Der Markt kollabierte. Alle, die noch Tulpenzwiebeln besaßen und so viel dafür bezahlt hatten, waren bankrott. Das war eine riesige Erschütterung der Wirtschaft. Diese Art des Verhaltens, also zuerst zu kaufen und dann zu verkaufen, ist in vieler Hinsicht sehr vernünftig. Denn wenn der Preis steigt, wird er natürlich noch mehr steigen. Wenn man zum richtigen Zeitpunkt verkauft, kann man viel Geld machen. Und wenn der Preis fällt, willst du raus. Und auch das ist sehr verständlich. Aber der Gesamteffekt kann äußerst desaströs sein.
Die Tulpe hat eine außergewöhnliche Eigenschaft. Sie reproduziert sich, wie auch der Apfel, nicht identisch. Die Nachkommen ähneln der Mutterpflanze oft in keiner Weise. Die Holländer säten die Tulpen wie wild und schafften damit eine Art botanischen Schatz. Einen ausschließlich botanischen Schatz, denn neben ihrer Schönheit bot die Tulpe nichts. Weder Arzneimittel noch Parfums ließen sich aus ihr gewinnen und schmackhaft war sie auch nicht.
Mit dieser ihrer nutzlosen Schönheit kam sie zum einen der Prunksucht der Holländer zu Pass, zum anderen fügte sie sich gut in die humanistische Grundstimmung der Zeit, der es um die Schaffung eines gewissen Abstands zwischen Kunst und Religion zu tun war.
So Michael Pollan in seinem Buch Botanik der Begierde. Irgendwann ging es nicht mehr um die Schönheit, es ging nicht mehr um die Blüten, sondern um den Wert, den die Blume haben wird, wenn sie erst erblüht. Es ging um Erwartungen von zukünftigen Entwicklungen. Sobald die Blüte da war, hatte die Pflanze schon an Wert verloren. Ab dem Jahr 1635 wurde nicht mehr mit den Tulpenzwiebeln gehandelt, sondern nur noch mit Papierstreifen, auf denen eine genaue Auflistung der Eigenschaften, das Lieferdatum und der Preis der Blume geschrieben standen. Die Menschen verkauften ihre Geschäfte, nahmen Hypotheken auf, kratzten alle Ersparnisse zusammen und erwarben Tulpenzwiebeln, erklärt der in den Niederlanden geborene Ökonom Willem Beuter.
That was one of the earliest examples of a pure speculative bubble, where things
Die Tulpenkrise ist ein frühes Beispiel für eine spekulative Blase. Die Preise steigen, weil die Tulpen am nächsten Tag noch mehr wert waren. Es gibt schöne Überlieferungen, etwa von einem holländischen Hausherrn, der seinen Diener umbrachte, weil dieser ihm ein Omelett zubereitete. Der Diener dachte, er habe eine Zwiebel ins Omelett geschnitten. Aber es war eine Tulpenzwiebel, die wahrscheinlich mehr wert war als das Haus, in dem sich die Szene abspielte. Wie bei allen Blasen platzte diese auch spektakulär.
Heute kann man sich kaum noch vorstellen, dass eine Tulpe Gemüter stark erregen könnte. Schließlich kann man um 5 Euro einen großen Strauß im Supermarkt erwerben. Es scheint höchstens lustig, aber nicht verständlich zu sein, dass Menschen vor nicht einmal 400 Jahren all ihr Erspartes in eine Tulpenzwiebel gesteckt haben. Aber solange die Tulpenzwiebeln weiter an Wert gewannen, war es dumm, nicht mitzumachen. Am 2. Februar 1637 war die Party dann zu Ende. Der Wert von Tulpenzwiebeln rasselte in den Keller. Hätte es denn nicht einfach weitergehen können?
Ich glaube, es muss zusammenbrechen.
Ewald Walterskirchen, Ökonom am Österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitut.
Ich finde, das Typische an solchen Spekulationsblasen ist ja, dass die Reaktion auf Preissteigerungen so ganz ungewöhnlich sind. Ja. Das heißt, normalerweise, wenn die Preise, sagen wir, für Obst oder Gemüse steigen, dann kaufen wir halt weniger davon, nicht? Und das Typische an der Spekulation oder ich würde sagen, der ökonomische Kern der Spekulation liegt eigentlich darin, dass wir, wenn die Preise steigen, noch mehr davon kaufen, ja, weil wir oder die Spekulanten erwarten, dass diese Preissteigerung jetzt noch lange weitergeht, ja, und dass man dann natürlich tolle Gewinne machen kann in den nächsten Jahren. Also es war zunächst bei den Tulpen so, aber es ist praktisch bei jeder großen Krise mit den Immobilien so, nicht? Also dass die Immobilienpreise steigen und man hofft jetzt, also in den nächsten Jahren Riesengewinne zu machen, dadurch, dass man halt jetzt zum Teil auf Kredit solche Immobilien kauft. Also die Immobilien sind typischerweise immer ein Vorläufer von Finanzkrisen. Also viele Ökonomen sagen, also, dass ein Sinken der Immobilienpreise der beste Vorlaufindikator für Finanzkrisen sind.
Heute sind die Immobilienpreise in den USA, in Irland, in Großbritannien, in Spanien und bald wohl auch in China betroffen. 1637 waren es Tulpenzwiebeln in den Niederlanden. Denn man ist davon ausgegangen, dass der Wert der Tulpenzwiebeln immer weiter steigen wird. Das Gegenteil ist passiert. Hans-Jörg Klausinger, Professor an der Wirtschaftsuniversität Wien, sagt, dass das Geld nicht weg war, sondern nur die Vermögenswerte weniger wurden. Wer aber seine Tulpen oder seine Papierstreifen, auf denen die Tulpen beschrieben waren, rechtzeitig verkaufte, der hatte echtes Geld in der Hand.
Die rechtzeitig aussteigen, hätten sie sozusagen in Geld umwechseln können. Das hat aber nichts damit oder ganz wenig damit zu tun, sozusagen, wie viel Geld in einer Volkswirtschaft im Sinne von umlaufenden Banknoten, Münzen oder Bankeinlagen, auf die man einen Scheck ausstellen kann, also wie viel im Sinne dieser Geldmenge in einer Volkswirtschaft vorhanden ist. Das Problem ist, dass sozusagen eben Vermögenswerte vernichtet werden, aber es sind ja zum Großteil sozusagen nicht reale Vermögenswerte, sondern der Wert einer Aktie besteht darin, aus der Vermutung, wie viel in Hinkunft eine Firma Gewinne machen kann. Und wenn jetzt die Erwartungen der Gewinne sinken, dann sinkt in dieser Hinsicht auch der Wert der Aktie. Aber das ist ein Wert, der sozusagen nur ein nomineller Wert ist, ein Buchwert ist, der nicht unbedingt sozusagen ein Äquivalent hat in dem Wert etwa der Anlagen, die die Firma besitzt.
So wie die Aktien heute, waren die Gutscheine für Tulpenzwiebeln damals stark im Wert gefallen. Wie aber kann es zu einem solchen kollektiven Spekulationswahn kommen? Jeder längere Aufschwung führt dazu, dass ein exzessiver Optimismus ausbricht, meint Hans-Jörg Klausinger.
Man sieht sozusagen, alles, was in den letzten Jahren gemacht wurde, hat große Gewinne gebracht und man übersieht, dass das nicht bedeutet, dass automatisch die nächste Kapazitätserweiterung, die nächste Geschäftsidee, die nächste Ausweitung meines Geschäftsfeldes auch Gewinne bringen muss, sondern dass es immer das Risiko auch gibt, dass man mal etwas schief geht. Das heißt, es gibt einen zu großen Optimismus und wenn man zu optimistisch ist, dann sieht man halt, dass dann öfters was schief geht, als man im Vorhinein geglaubt hat. Also dieser exzessive Optimismus führt mehr oder weniger automatisch dazu, dass mehr schief geht, als man vorausgesehen hat. Und das ist natürlich sozusagen schon ein Auslöser dafür, dass eine Krise entstehen kann.
Immer wieder behaupten Menschen, Krisen vorauszusehen. Kann das wirklich sein oder sind diese Menschen einfach nur heillose Pessimisten? Kann man Blasen erkennen, bevor sie platzen? Der Ökonomieprofessor an der London School of Economics und an der Universität Amsterdam, Willem Beuter, meint, dass man Blasen durchaus erkennen kann.
With the tech bubble, most people realized by late 2000 that it was a bubble. But even if you know it's a bubble, the question when to get out still hasn't been answered, because all we know about bubbles is that they can't go on forever. But forever is a long time.
Bei der Dotcom-Blase haben die meisten Menschen gesehen, dass es sich um eine Blase handelt. Aber selbst wenn man sieht, dass es eine Blase ist, ist nicht klar, wann man aussteigen soll. Alles, was wir über Blasen wissen, ist, dass sie nicht ewig bestehen bleiben. Ich dachte etwa 2-3 Jahre, bevor sie platzte, dass die Dotcom-Blase eine ist. Hätte ich in der Zeit nicht an der Börse mitgespielt, wären mir große Gewinne entgangen. Es ist oft auch einfach nicht klar, ob es sich tatsächlich um eine Blase handelt, und wir haben erst Gewissheit, wenn sie platzt.
Often it's very hard to identify a bubble. We won't know until it actually crashes.
Anne Goldgar beschreibt in ihrem Buch Tulip Mania nicht nur den Hergang, sondern auch die Auswirkungen der Tulpenkrise.
Wenn soziale Harmonie der Schlüssel zu einer glücklichen Gesellschaft ist, so hat die holländische Gesellschaft durch die Tulpenmanie einen unglücklichen Schock erfahren. Der Schaden war zum größten Teil kein finanzieller. Es war sowohl das Durcheinander der Wertigkeiten als auch der Zusammenbruch der Ehre und des Vertrauens.
Die Geschichte der Tulpenkrise legt nahe, dass es ganz natürlich ist, in Paniken und Manien zu verfallen, dass es menschlich ist, gierig zu werden und zu spekulieren. Ist es das? Der Banker Willi Hemmetsberger spricht lieber von Selbstüberschätzung als von Gier.
Die Geschichte würde sagen, ja, es ist offensichtlich in uns drinnen. Es gibt jetzt auch schon dazu wissenschaftliche Untersuchungen. Es gibt die ganze Behavioral Economics, sozusagen, dass wir unsere Biases viel zu lange, also unsere Vorurteile viel zu lange halten. Dass wir eher, wenn wir gewinnen, glauben, wir sind gut. Ja? Und dann zur Selbstüberschätzung neigen und dann weiter tun. Wenn das so über längere Zeit gut geht und in einer Gesellschaft gut geht, dann tun das sozusagen systemisch viele und dann treibt das weiter. Ich glaube aber auch so, es gibt natürlich automatisch verstärkende Faktoren, die zusammenhängen mit der Verfügbarkeit von Kredit. Und diese Verfügbarkeit von Kredit über die letzten 20 Jahre ist sukzessive oder 30 Jahre ist sukzessive gewachsen.
Zwischen 1635 und 1637 war das System aus den Fugen geraten. Erst wurden Tulpenzwiebeln in Hinterzimmern getauscht, dann nur noch die Papierstreifen, also Gutscheine für Tulpenzwiebeln. Aber Regeln, innerhalb derer sich diese Spekulationen hätten abspielen können, gab es nicht. Einen interessanten Aspekt über den Beginn der Tulpenmanie in Holland streicht Michael Pollan in seinem Buch »Botanik der Begierde« heraus.
Ihren Aufstieg in Holland hat die Tulpe einem Diebstahl zu verdanken. Einer der ersten Tulpenbesitzer in Europa war ein kosmopolitischer Pflanzer namens Carolus Clusius, der bei der Verbreitung neu entdeckter Pflanzen, speziell in Form von Blumenzwiebeln, in Europa eine zukunftsweisende Rolle spielte.
Carolus Clusius zog nach Leiden, wo man ihm die selten schönen Blumen aus dem Garten stahl. Für die Holländer ist damit die Geschichte der Tulpe von Anfang an mit Scham überschattet, schreibt Michael Pollan in »Botanik der Begierde«.
Die Scham manifestiert sich in unserer Assoziation von Blumen mit Verschwendung und Extravaganz, in dem sinnlichen Vergnügen, das sie uns bereiten, in unserer Befriedigung, sie mit Gewalt über ihre natürlichen Grenzen von Form, Farbe und Blütezeit hinauszutreiben, selbst im Anflug gelegentlicher Gewissensbisse, ob des Diebstahls eine Blume abzuschneiden und ins Haus zu bringen.
Wer ist schuld? Diese Frage stellt sich bei jeder Krise, von denen es seit der Tulpenkrise zahlreiche gab. Alleine in den letzten 30 Jahren hat es 117 Finanzkrisen gegeben. Die waren regional begrenzt und fanden in Entwicklungsländern und Schwellenländern statt und wurden somit von uns kaum wahrgenommen. Wer ist also schuld an Wirtschaftskrisen? Willi Hemmetsberger?
Es ist immer angenehmer, wenn es irgendwelche Schuldigen gibt, wenn es die Banker sind. Früher waren es die Spekulanten gewisser ethnischer Herkunften oder so. Das wäre überhaupt nicht. Könnten die Armenier sein, ich sage jetzt gar nicht die Juden oder wer immer. Ich glaube, wenn man sich tiefer damit beschäftigt, ist es ein sehr komplexes, großes System. Da gibt es jetzt nicht Schuldige in dem Maß. Da gibt es Leute, die dran verdient haben und Leute, die nicht dran verdient haben. Das durchaus, und ich verstehe auch den Zorn all derer, die nicht verdient haben. Aber ich glaube, dass es systemische Voraussetzungen dafür gab und dass nicht Individuen das geändert hätten. Deswegen glaube ich, dass man Regulierung bei diesen Market Failures braucht, weil so in einer Konkurrenzwirtschaft ist es nicht so, dass sich eine Firma oder ein Individuum oder sonst was entziehen kann. Individuell schon. Individuell kann sie immer sagen, ich verlasse jetzt das Banking, ich gehe raus, weil ich glaube, das wird so nicht weiterlaufen. Aber das wird das System nicht ändern.
Wenn man ein Geschäft hat, dann macht man 2, 3, vielleicht 4% Gewinn. Sind ein paar Prozent Rendite auf dem Finanzmarkt nicht genug? Warum müssen es gleich 20 oder gar 25% sein, auch wenn das Risiko dabei hoch ist? Der Ökonom Ewald Walterskirchen.
Die Spekulation hat wirklich ein starkes psychologisches Moment, nicht? Also es ist einfach die Spielsucht, die Gier, die da entsteht. Also ich finde, wunderschön hat das Jacques Demy in dem Film die blonde Sünderin mit Jeanne Moreau in den frühen 60er Jahren gezeigt.
Was überlegst du?
Ich denke nach über das Spiel. Es ist irgendwie ungerecht. In einer Stunde habe ich 6 Monatsgehälter gewonnen.
Manchmal verliert man ein Vermögen in Sekunden.
Das kommt auch selber raus.
Was wirst du mit dem Geld anfangen?
Keine Ahnung.
Dieser Traum, sehr rasch Geld zu machen, ohne sich wirklich übermäßig anzustrengen. Also das ist dieser Traum der sogenannten City Boys in der Londoner Finanzwelt, ja, also durch Bonuszahlungen einfach enorme Gewinne zu machen. Und also nach ein paar Jahren hat man sozusagen, kann man sich zur Ruhe setzen, ist sozusagen die Extremvorstellung. Also es ist halt sozusagen ganz was anderes als dieses Pflichtbewusste, sein Leben lang arbeiten.
Wenn Sie Ihren letzten Jeton auch verspielt hätten, was wäre dann gewesen?
Es wäre mir schon etwas eingefallen. Glauben Sie, so etwas passiert mir zum ersten Mal? Geschlafen hätte ich im Wartesaal. Für eine Nacht geht es. Und morgen früh hätte ich Marie-Jo angerufen. Eine Freundin, die mir schon 2-mal aus der Patsche geholfen hat. Das letzte Mal musste ich ihr versprechen, nicht mehr zu spielen.
Warum?
Warum was?
Warum haben Sie Ihrer Freundin versprochen, nicht mehr zu spielen?
Um ihr die Freude zu machen. Ich werde doch nie aufhören zu spielen.
Und der Markt ist ein schlechtes Casino, weil in der Regel muss man wissen sozusagen, warum der Markt sich in einer gewissen Art verhält. Und wenn man es nicht weiß, dann ist man wahrscheinlich, sozusagen irgendwer ist der Dumme am Markt. Wenn man nicht weiß, wer es ist, ist man es wahrscheinlich selber. Das ist eher so, das ist ganz unterschiedlicher Habitus, glaube ich, von einem Spieler. Ein Spieler glaubt zu wissen, was er richtig ist. Ein guter Risikonehmer glaubt immer, dass er eigentlich nichts weiß, dass er immer vorsichtig ist, dass er immer sozusagen eine Hypothese formuliert, weil er das muss. Ja? Und dann eigentlich immer schaut, was könnte ihm falsifizieren. Also ich bin eigentlich dann nur immer, ich versuche immer nur Dinge zu lesen, die meiner Meinung widersprechen, weil die andere brauche ich nicht, die habe ich eh schon sozusagen. Und ich glaube, es lehrt einem eher sozusagen eine ordentliche Bescheidenheit. Und die hat ein Spieler, glaube ich, nicht, weil ein Spieler, glaube ich, setzt auf 13 und glaubt aus irgendeinem Grund, dass das kommt. Ich war noch nie in meinem Leben in einem Casino. Also ich habe noch nie in einem Casino gespielt, halte ich für absurd.
Die 13. 5.000, 3, rien ne va plus.
Jeden Tag ereilen uns Nachrichten über die Wut, die Menschen dazu treibt, Manager, die unverhältnismäßig hohe Gehälter und Bonuszahlungen bekommen, einzusperren oder festzuhalten. Sikat Neckel hält es für fadenscheinig, wenn sich Betroffene darüber beklagen, zu Sündenböcken gemacht zu werden, denn sie sind mitverantwortlich. Der Soziologe an der Universität Wien hält Menschen nicht für von Natur aus gierige Wesen, die egoistisch und auf die Maximierung ihres eigenen Nutzens ausgerichtet sind.
Es gehört zu der obskuren Deutungswelt der ökonomischen Küchenpsychologie, uns anthropologische Grundmotive zu unterstellen, die dann auf einmal für alles verantwortlich sein sollen, wie etwa die natürliche Gier der Menschen und so weiter und so fort. Ich halte davon überhaupt gar nichts, weil man mit derselben Berechtigung sagen kann, dass der Mensch aus natürlichen Gründen jemand ist, der darauf Acht geben muss, dass nachhaltig gewirtschaftet wird, weil die Nachhaltigkeit der eigenen Verhältnisse die größte Sicherheit für die Zukunft zur Verfügung stellt. so zu tun, als ob es nicht konkrete politische Vorgänge und ein konkretes wirtschaftliches Versagen gewesen wäre, was uns das alles beschert hat, sondern die ureigenste Natur des Menschen ist nichts weiter als der Versuch, sich mit einer fragwürdigen Anthropologie aus der Verantwortung zu stehlen.
Wie aber kommt es dann zu solchen Blasen? Zeigt die Tulpenkrise nicht deutlich, dass es ganz natürlich ist, zu spekulieren, sich bereichern zu wollen?
Natürlich gibt es auch immer die Bereicherungssucht. Das soll doch überhaupt nicht beschritten werden. Aber im selben Maße, wie es das gibt, haben alle Gesellschaften immer schon daran gearbeitet, den wirtschaftlichen Egoismus einzelner Akteure einzubauen in eine Sozialordnung, die aus diesem Egoismus etwas Sozialverträgliches macht. Und genau daran hat es in den letzten Jahren gemangelt. Wir sind am Ende einer wirtschaftlichen Entwicklung, die viel zu wenig auf die Märkte noch geschaut hat, sind wir in eine gesellschaftliche Krise geraten, die jetzt an die Substanz der Gesellschaft selber gehen kann und diese Substanz angreift. Und das sollte uns darüber belehren, dass wirtschaftliche Interessen stets eingebettet sein müssen in eine Sozialordnung, an der verschiedene Gruppen gleichermaßen zum Vorteil teilhaben können.
Wenn neue Märkte erfunden werden, wie die für Tulpenzwiebeln oder auch für Derivate, Hedgefonds, Hypothekardarlehen, Ausfallsversicherungen und so weiter, wenn also neue Märkte erfunden werden, dann müssen auch neue Spielregeln geschaffen werden, damit sich niemand wehtut. Lässt man dem Spiel freien Lauf, dann lehrt uns die Geschichte, was passiert. Ohne Regelwerk kommt es früher oder später zu Krisen.